Donner und Reuschel Mark Kompakt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Biweekly Talks mit Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei Donner und Reuschel. Ich bin Eva Fiedler und führe Sie durch das Gespräch. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind.
Geopolitik und Geldpolitik lagen auch diese Woche im Fokus. Gestern hat die EZB zum 8. Mal in Folge den Zins gesenkt. Dieser liegt nun bei 2%. Guten Morgen, Carsten. Wo siehst du die Hauptgründe?
Hallo, guten Morgen, Eva. Ja, die Hauptgründe hat die EZB gestern selber dargestellt und das Kernthema ist, dass die EZB das Inflationsziel von 2% für die Eurozone als erreicht ansieht. Und das zeigen tatsächlich auch die harten Daten. Die Inflationsdaten, die jetzt gerade vor kurzem für Mai veröffentlicht wurden, lagen eben bei 1,9%, das heißt sogar leicht unter dem EZB-Inflationsziel. Wir haben zwar immer noch die Situation, dass Dienstleistungspreise überdurchschnittlich stark steigen, aber dieser Anstieg ist zumindest weniger geworden in den letzten Monaten. Und das liegt daran, dass die hohen Lohnsteigerungen, das ist der Hauptkostenfaktor bei Dienstleistungen, dass die hohen Lohnsteigerungen der letzten Jahre jetzt auch sukzessive runtergehen. Und wir haben vor allen Dingen inflationsseitig den Punkt, dass die deutlich sinkenden Energiekosten auf der einen Seite, also Rohölpreise sind deutlich schwächer als vor einem Jahr und gleichzeitig auch der sehr viel festere Euro, der dafür sorgt, dass wir in Europa alle Importe, die am Weltmarkt in Dollar gezahlt werden, eben günstiger einkaufen können, weil mit einer festeren Währung. Und das zieht die Inflation nach unten. Und das ist der Kerngrund, weshalb die EZB dann gestern auch nochmal die Zinsen gesenkt hat. Zur Perspektive nach vorn. Sie hat gleichzeitig auch ihre Wachstums- und Inflationsprojektionen ein bisschen überarbeitet und sieht sowohl die Inflationsdynamik als auch die Wachstumsdynamik fürs nächste Jahr 2026 etwas schwächer. Und das heißt auch, dass grundsätzlich in den kommenden Monaten weitere Leitzinssenkungen zu erwarten wären. Also ich rechne damit, dass wir 1 bis 2 weitere Leitzinssenkungen sehen im Jahresverlauf 2025, nicht unbedingt schon auf der nächsten Sitzung. Weil auch das kam gestern aus der Presseerklärung von EZB-Präsidentin Lagarde heraus. Diese Zinssenkung gestern, die ist nicht einstimmig erfolgt. Es gab ein Mitglied im EZB-Rat, der sich dagegen ausgesprochen hat. Und das spricht dafür, dass wir vielleicht bei der nächsten Sitzung dann mal eine Zinssenkungspause sehen. Aber wie gesagt, da die Perspektiven grundsätzlich so sind, eher schwaches Wachstum, eher kurzfristig weiter sinkende Inflationsdynamik, denke ich, dass wir im weiteren Jahresverlauf dann noch Zinssenkungen sehen.
Trump verschärfte zudem den Kurs in der Zollpolitik und verdoppelte die Zölle auf Stahl und Aluminium, mit der Ausnahme von Großbritannien. Seit Mittwoch gilt für Importe in die USA ein Satz von 50%, zuvor waren es 25, ist ja eine Art neue Eskalationsstufe. Die Erhöhung der Zölle dürfte Importe erschweren und auch zu höheren Preisen führen. Welche Auswirkungen erwartest du für Verbraucher noch?
Ja, zu den Auswirkungen auf die Verbraucher muss man klar unterscheiden zwischen den Verbrauchern in den USA und den Verbrauchern im Rest der Welt oder in unserem Fall jetzt in Europa. Es sieht so aus, dass Zölle, wenn sie von einem Land erhoben werden auf Importe, also auf ausländische Waren, die in das Inland importiert werden, die Preise im Inland verteuern. Man kann auch sagen, das ist im Grunde genommen wie eine Steuererhöhung. Und das heißt also, für US-Verbraucherinnen und Verbraucher werden dann die Produkte, die Endprodukte, die aus diesem Stahl produziert werden, teurer. Zum einen eben, weil die Importe sich direkt über die Zölle verteuern und zum anderen, weil dann natürlich Produzenten, die diesen Stahl nutzen, zum Beispiel die Automobilindustrie in den USA, darauf angewiesen ist, andere Zulieferer idealerweise aus Trumps Sicht aus den USA zu nutzen. Und diese haben dann einfach Preiserhöhungsspielraum. Also die Perspektive ist, dass generell, das gilt nicht nur für diese Zölle auf Stahl und Aluminium, Zölle dafür sorgen, dass im Inland, also in den USA, die Preise steigen. In Europa ist der Effekt eher gegenläufig, weil wir natürlich die Situation haben, dass aus europäischer Sicht Exporteure von Stahl und Aluminium, die jetzt nicht mehr in die USA liefern können oder in einem geringeren Ausmaß, irgendwo ihre Waren loswerden müssen. Und das müsste eigentlich dazu führen, dass dann in Europa Stahl- und Aluminiumpreise tendenziell eher sinken. Und das heißt, dieser inflationäre Effekt, den wir in den USA haben, nach oben, der wirkt in der Eurozone oder in Europa und in anderen Teilen der Welt eher nach unten. Was man aber an diesem Beispiel ganz gut erkennen kann, ist, dass natürlich diese Art der Zollpolitik, also kurzfristige Ankündigungen und auch Stahl- und Aluminiumzölle, diese Verdopplung, wurde ja gerade mal eine Woche vor Inkrafttreten angekündigt, dass das natürlich sehr, sehr, ein sehr, sehr schwieriges Umfeld ist für Unternehmen, die in diesem Import- und Exportgeschäft arbeiten. Und das erhöht natürlich weiter die Unsicherheit. Das senkt einfach die Prognosefähigkeit nach vorn und das reduziert die Möglichkeit von Unternehmen, wirklich auch ihre Gewinn- und Umsatzerwartungen konkret zu formulieren. Das haben wir jetzt in der vergangenen Berichtssaison auch gesehen, zum ersten Quartal. Viele Unternehmen sagen eben mit konkretem Bezug auf den Handelskonflikt und auf diese erratische Politik aus Washington, dass der Blick nach vorn entweder schon klar eingetrübt ist, weil die Wachstumsdynamik sich abschwächt weltweit, oder dass der Blick nach vorn eben sehr nebulös ist und man das relativ schwer einkalkulieren kann, wie die Auswirkungen dann am Ende sind. Und das ist grundsätzlich ein negativer Faktor für Unternehmen und auch für die Kapitalmärkte. Man kann sich so ein bisschen an diese Unsicherheit gewöhnen, aber wenn dann Unternehmen vor die Situation gestellt werden, dass sie also in einer Woche sich mit dem doppelt so hohen Zollsatz auseinandersetzen müssen, dann ist das natürlich kaum planbar.
Einmeldungen zum Trotz geht es am deutschen Aktienmarkt ja weiter bergauf und der DAX setzt seine Rallye fort. Wie stehst du zu der Phrase Trump always chickens out oder anders gesagt, kneift er auch dieses Mal?
Ja, das scheint sich bisher tatsächlich ja als Muster zu erkennen, dass Trump seine Zölle liebt und die Zollpolitik immer wieder nutzt, um politische Ziele durchzudrücken. Das führt eben zu dieser Unberechenbarkeit für Unternehmen und für die Kapitalmärkte. Aber auf der anderen Seite scheint es auch so zu sein, dass immer dann, wenn die Kapitalmarktreaktion zu stark negativ ist, also Aktienmärkte zu stark einbrechen, wie das Anfang April der Fall war, nachdem Trump im Zuge des Liberation Day sehr hohe reziproke Zölle gegen seine Handelspartner angekündigt hat, oder auf der anderen Seite, wenn die Zinsen zu stark steigen, wie das jetzt in den letzten Wochen der Fall war, nachdem Trump angekündigt hat, oder das Kabinett beschlossen hat, dass die Steuersenkungen, die er schon lange angekündigt hat, dann eben auch verlängert werden, was zu einer stark steigenden US-Staatsverschuldung führt und damit eben zu steigenden Zinsen. Und es sieht so aus, dass Trump schon die Kapitalmarktreaktion im Blick hat und immer dann, wenn es zu stark negativ wird, also steigende Zinsen, sinkende Aktienmärkte, dass er dann doch einen Rückzieher macht. Das bedeutet insgesamt natürlich weiterhin eine schwer berechenbare Komponente für die Kapitalmärkte. Börsen gewöhnen sich ein Stück weit allerdings an solche Unsicherheiten und es wird mit fortlaufender Zeit oder mit fortlaufender Legislaturperiode Trump vermutlich so sein, dass die negativen Auswirkungen auf solche politischen Entscheidungen, so sie dann nicht ein ganz neues, größeres Ausmaß erreichen, immer weniger stark werden. Das ist nur ein Grund dafür, dass der DAX auf Allzeithoch steht, wie es zurzeit jetzt ja auch wieder der Fall ist. Und wir haben weiterhin ja eine sehr deutliche Diskrepanz zwischen deutschen und europäischen Aktien, die so rund zwischen 10 und 20, teilweise 25% im Plus liegen im bisherigen Jahresverlauf. Und auf der anderen Seite US-Aktien, die teilweise oder größtenteils nur leicht im Plus stehen. Das resultiert sicherlich zum einen daraus, dass die politische Unsicherheit in den USA sehr viel größer geworden ist mit dieser neuen Trump-Regierung. Zum anderen resultiert das allerdings auch daraus, dass gerade der Blick von internationalen Anlegern auf Deutschland und auf Europa ein ganzes Stück positiver geworden ist. Dazu trägt bei, dass die neue Bundesregierung sich bisher sehr stabil gezeigt hat, dass es so aussieht, als wenn sie vor allen Dingen die Ertüchtigung des Standorts, das war ja auch eine Kernforderung von uns in den letzten Monaten und teilweise Jahren eigentlich, dass die neue Bundesregierung die Ertüchtigung des Standorts, also sprich Steuersenkungen, die Verbesserung von Rahmenbedingungen, den Abbau von Bürokratie, das Anreizen von Investitionen und selber staatliche Investitionen, dass die ganz oben auf der Agenda stehen. Und das ist ein Stück weit in Europa auch so. Und damit rückt tatsächlich der jahrelang relativ negative Blick auf Europa doch in ein positiveres Licht. Und es trägt dazu bei, dass dann eben vor allen Dingen deutsche Aktien auch sehr viel besser gelaufen sind, zumal die Perspektive weiterhin die ist, dass wir in den kommenden Monaten zumindest einen leichten zyklischen Aufschwung sehen sollten, von der deutsche Industrie dann auch profitiert. Man muss ganz klar, wenn wir den Blick nach vorne richten, aber auch sagen, ist es nicht zu erwarten, dass wir 20-25% Wertentwicklung bei deutschen Aktien jetzt auch im zweiten Halbjahr sehen. Es wird vermutlich so sein, dass wir auch mal den ein oder anderen Rücksetzer erleben dürfen. Wenn es zum Beispiel von politischer Seite dann doch nochmal wieder eine neue, drastischere Eskalation gibt. Und zudem ist auch noch die Situation die, dass zwar die Kurse jetzt sehr weit fortgeschritten sind, was deutsche Aktien und den DAX angeht, aber die Gewinnerwartungen bei deutschen und insbesondere eben bei DAX-Unternehmen noch keine nennenswerte Gewinnsteigerung erwarten lassen. Das heißt also, Kurse sind so den hoffentlich zukünftig dann mal steigenden Gewinnen so ein bisschen vorweggeeilt und Gewinne müssen eigentlich diese Kurssteigerungen, die wir bisher schon gesehen haben, ein Stück weit erstmal rechtfertigen. Und da wird sicherlich den einen oder anderen Rücksetzer geben. Aber ich glaube, man kann ganz positiv sein, dass wir grundsätzlich im weiteren Jahresverlauf dann auch noch ordentliche Aktienmarktentwicklungen sehen. Und meine Erwartung ist auch, dass wir am Jahresende sehen, dass deutsche und europäische Aktien weiterhin vor US-Aktien stehen.
Schauen wir auf unser Nachbarland. Erneuter Rechtsruck in Polen. Der Wahlsieg Nawrockis ist ja auch ein großer Erfolg für Kaczynski. Nach dem Sieg von Duda im Jahr 2015 führt er quasi den zweiten Außenseiter zum Sieg. Also überspitzt gesagt, Polen wählt einen von Skandalen geprägten ehemaligen Hooligan, Boxer und Türsteher mit krimineller Vergangenheit zum Präsidenten. Das ist ja ein eindeutiger Sieg gegen die Elite, oder?
Ja, und das ist vor allen Dingen aus europäischer Sicht etwas Wasser in diesen Wein, den ich eben gerade dargestellt habe, eines besseren, positiveren Blicks auf Europa. Das hängt, ein Kernaspekt dazu ist auch, dass schon seit Monaten, schon bevor wir die neue Bundesregierung hatten, Emmanuel Macron und Keir Starmer aus Großbritannien beziehungsweise aus Frankreich sicher dazu durchgerungen haben, sozusagen ein Europa der Willigen zu bilden. Da ging es vor allen Dingen darum, die Ukraine weiter zu unterstützen, wenn die USA als Kernunterstützer ausfallen sollten. Diese Zweierkonstellation Großbritannien und Frankreich ist dann jetzt in Anführungsstrichen durch die neue Bundesregierung ergänzt worden. Und idealerweise wäre es für Europa so, dass Polen als ebenfalls sehr, sehr große, wichtige Volkswirtschaft in Europa hier gleichermaßen sozusagen mitspielt. Und das wird jetzt sicherlich ein Stück weit zurückgeworfen durch die Wahl des Konservativen, dieses Erzkonservativen in Polen als Staatspräsident. Er hat ganz klar ja auch angekündigt, dass er vor allen Dingen die Person des Ministerpräsidenten, nämlich Donald Tusk sehr stark konterkarieren möchte oder dass er seine Politik durchaus deutlich erschweren möchte. Und Tusk ist natürlich ein Pro-Europäer, also das wäre ein klar pro-europäischer Kurs gewesen. Jetzt hat der Präsident nicht ganz so viel Einfluss auf die Außenpolitik. Das heißt also, Tusk wird hier diesen proeuropäischen Kurs, diese Achse mit Macron, mit Starmer und mit dem neuen Bundeskanzler auf außenpolitischer Ebene vielleicht noch ganz gut weiterfahren können. Aber vor allen Dingen wird er innenpolitisch zurückgeworfen. Und da war die Zielsetzung ja die Erosion der parlamentarischen Macht in Polen, die wir unter der PiS-Regierung in den vorangegangenen Jahren gesehen haben, so ein Stück zurückzudrehen. Und das wird sicherlich schwieriger werden. Also Polen ist leider etwas weniger politisch stabil geworden durch diese Präsidentenwahl und könnte damit eher mit innenpolitischen Aspekten beschäftigt sein. Das ist etwas Wasser in den Wein, wie ich das am Anfang kurz skizziert habe, sollte aber insgesamt den doch, wie ich ihn zuvor dargestellt habe, sehr viel positiveren Blick auf Europa nicht allzu sehr einschränken.
Aber du sprachst es ja gerade an, Nawrockis Sieg ist für die Regierung Tusk ein großes Problem. Tusk stellt ja nun auch die Vertrauensfrage. Wie ist da deine Einschätzung?
Absolut, und das ist natürlich eine der Kernentwicklungen jetzt auch, das wird ganz wichtig sein, dass aus europäischer Sicht Donald Tusk dann diese Vertrauensfrage gewinnt. Wie das Rennen ausgehen wird, ist offen, das kann man natürlich nicht vorhersehen. Eine Vertrauensfrage wird ja auch deswegen gestellt, weil es möglicherweise knapp wird. Und man kann ganz klar natürlich sagen, sollte dem Ministerpräsidenten das Vertrauen nicht ausgesprochen werden und das eben zu Neuwahlen in Polen kommen, dann würde das auch diesen positiven Blick auf Europa noch mal ein Stück weit eintrüben. Aber man darf immer eins nicht vergessen, das ist sozusagen eine negative Komponente. Wir haben ansonsten relativ stabile Regierungen in großen, wichtigen europäischen Volkswirtschaften. Damit meine ich Großbritannien, Deutschland, Italien auch nicht zu vergessen, stabile Regierung weniger in Frankreich, müssen wir sagen. Da könnten vielleicht auch zeitnah nochmal Neuwahlen auf uns zukommen. Und wir haben vor allen Dingen die Perspektive, dass Großbritannien und die EU wieder sehr viel enger zusammenrücken. Und das ist in meinen Augen unter positiven Gesichtspunkten so schwergewichtig, dass es etwas negativere Entwicklungen oder Entwicklungen, wie wir sie uns vielleicht nicht gewünscht hätten, in Polen zum Beispiel, doch überkompensiert.
Wunderbar. Vielen Dank für den spannenden Einblick und wir hören uns dann in 2 Wochen.
Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank ebenso.
Danke für Ihr Interesse. Seien Sie in 2 Wochen gerne wieder dabei. Ihr Donald Reuschel, Marktkompakt-Team.